Prezados senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um encontro do Clube Tomásios. Lhes desejamos bom entretenimento.
So, das ist unsere neue Intro. Wer es wissen will, es ist brasilianisches Portugiesisch. Also, wir sind für Hinweise in jeder Richtung dankbar. So, unsere drei rituellen Bitten oder eine Ankündigung und zwei Bitten. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor der Universitätsbuchhandlung. Das haben wir letztes Mal leider vergessen. Wir entschuldigen uns, wie Kleist jetzt sagen würde, auf den Knien unseres Herzens. Zweitens, wir bitten nicht zu rauchen. Und drittens, die Publikumsteilnahme ist durchaus erwünscht, auch wenn sie nach wie vor etwas schwächelt. Aber vielleicht ändert sich das ja heute.
Ja, und Publikumsteilnahme wollen wir auch erst ein bisschen später haben, wenn wir uns etwas verausgabt haben. Wir wollen das heute tun im Gespräch mit Barbara Bayer. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben zusammen Musikwissenschaft studiert in Frankfurt am Main und auch in Berlin. Barbara Bayer ist dann als Musikdramaturgin in vielen Häusern Deutschlands unterwegs gewesen und hat dann auch angefangen zu inszenieren. Das kann man hier hinten auch kurz gefasst lesen. Mit diesem Buch, das heute Thema ist, ist sie ja quasi in den Schatten getreten, den man als Regisseur ja ansonsten ungern betritt. Also sie ist hinter die anderen Regisseure zurückgetreten, die sie in diesem Buch versammelt, hat entsprechend ihr Bild, was die anderen ganz groß auf ganzen Seiten haben, immer dann, wenn so ein Artikel anfängt, das hat sie dann so ganz klein versteckt. Es ist also das hat der Verlag gemacht, gut, also Regisseure werden dann so abgebildet in Denkerpose und die Herausgeberin dann eben so klein, ja. Aber das ist halt eben auch dem Stil des Buches geschuldet, dass Regisseure sozusagen befragt, zeitgenössische Regisseure, man sieht das gleich, dass es zeitgenössisch ist, auf dem Cover ist so ein Szenenfoto. Und da schließen sich jetzt nun ganz, ganz viele Fragen an und wir werden wahrscheinlich Mühe haben, die irgendwie zu kanalisieren. Also einmal ist der Titel Warum Oper natürlich eine Frage, die sich jeder öfters mal stellt. Es gibt auch Leute, die die Frage stellen, ohne jemals in der Oper gewesen zu sein. Das sind dann Haushaltspolitiker. Und dann gibt es natürlich Leute, die in der Oper waren, die sich diese Frage stellen aus verschiedenen Perspektiven. Also wir zusammen haben auch zum Beispiel den Beginn von Hans Neuenfels oder von Hans Neuenfels in Zehelein in Frankfurt miterlebt und waren immer bei der Bravo-Fraktion, während natürlich die Bu-Fraktion die teuren Plätze besetzte. Diese Frage, warum Oper? Und dann kann man sich natürlich auch noch Gedanken machen darüber, ein Buch so zu betiteln, einen Diskurs so anzufangen und den dann in Dialogform mit Regisseuren, die ja gar nicht unbedingt notwendigerweise diskursive Menschen sein müssen, durchzuführen, ist nochmal eine gebrochene Form. Also es ist eigentlich ein sehr zersplitterter Diskurs, der hier vorliegt, aber vielleicht eben der Komplexität des Themas auch einigermaßen angemessen ist. Jetzt will ich aber nicht weiter interpretieren, sondern gleich an Claudia Albert übergeben, die ja da meistens das Buch viel besser gelesen hat.
Und viel schneller noch dazu. So, wir haben ja also 14 Porträts und ich möchte mal einleitend einige Titel, die Sie den Porträts gegeben haben, zitieren, weil mir da etwas aufgefallen ist. Also es gibt einen Titel, Peter Musbach, ich empfinde mich als ein Medium. Oder Nigel Lowry, wenn ich Regie führe, ist es, als ob ich male. Oder singende Menschen, das ist die höchste Kunstform. Aber auch Paul Esterhazy, ich nähere mich einem Kunstwerk wie einem Kreuzworträtsel. Also das Letztere finde ich ja sehr sachlich und selbstironisch. Ansonsten erstaunt mich auch in den Selbstdarstellungen das Pathos, mit dem über Oper geredet wird. Und ich frage Sie, teilen Sie dieses Pathos oder können Sie das nachvollziehen, warum auch in so existenzieller Weise über diese Form gesprochen wird?
Also existenziell ist es, glaube ich, grundsätzlich für Regisseure. Dazu ist diese Arbeit auch viel zu, also geht einen zu sehr persönlich an und man muss einfach seine ganze Existenz mit ins Spiel bringen. Das Pathos hat mit der Materie zu tun und wenn man die Frage stellt, warum gerade Oper, dann bekommt man grundsätzlich diese Antwort, also bei den unterschiedlichsten Regisseuren, dass es etwas Überwältigendes in der Musik gibt, wofür man keine Sprache hat und was im Vergleich zum Schauspiel zum Beispiel nicht zu überbieten ist. Also was einfach eine Kraft ist, die nach wie vor alle sämtliche Regisseure, die hier mit Oper zu tun haben, dran bleiben lässt. Also das ist die Schwierigkeit bei Oper, zu erklären.
Könnte aber ein sehr neusachliches Herangehen haben und der Mensch mit dem Kreuzworträtsel macht das ja auch so und nicht jede Oper muss ja unbedingt pathetisch sein. Also es gibt ja auch Mahagoni und alle möglichen Opern. Also mich wundert heute noch, nachdem wir so viel über Brecht und Verfremdung und Heiner Müller und sonst wie geredet haben, dass doch immer noch diese große Hoffnung und Erwartung dahinter steckt.
Ja, nun ist das Thema Pathos, ich schneide es ja auch in einigen Gesprächen an, natürlich ein besonderes. Also die Frage, was wir unter Pathos verstehen, müssten wir schon diskutieren. Also es gibt eine repräsentative Form des Pathos, die auch ihre musikalische Form hat. Und es gibt das Pathos im Sinne von dem, was man noch versucht hochzuhalten, also woran man noch glauben kann oder was sich noch als,
Also ich lese mal hier so einen Satz vor und solche Sätze habe ich da viele gefunden. Kunst ist da gut, wo sie sich produktiv ins Verhältnis zur Gegenwart setzt. Also ich würde mich nicht trauen zu erklären, wann Kunst gut ist und wieso sie nur dann gut ist, wenn sie sich ins Verhältnis zur Gegenwart setzt. Also dieser Absolutheitsanspruch, den finde ich schon heftig.
Ja, der ist aber auch entscheidend, weil es geht ja darum, dass Theater und in dem Fall Oper eine lebendige Kunstform ist. Lebendig heißt, dass sie in der Gegenwart entsteht, mit heute im Augenblick lebenden Menschen, die sich mit einer Kunst zugegebenermaßen auseinandersetzen, die aus der Vergangenheit stammt, meistens. Und insofern stellt sich einfach dieser Anspruch, dass es mit uns etwas zu tun haben muss, wenn es nicht Museum sein will, also wenn es nicht etwas einfach aufarbeitet, was als Vergangenes.
Ja, ich halte aber mal dagegen, hier finden ja bald die Bachfesttage statt und ich nehme an, der theologische Gehalt dieser Musik wird heutzutage auch 90% aller Zuhörer nicht zugänglich sein und trotzdem kann man sich davon bewegen lassen.
Ja, nun ist die absolute Musik nochmal etwas anderes. Man hat es auf der Bühne ja mit Geschichten zu tun, man hat es mit Situationen zu tun, in denen Menschen aufeinandertreffen, mit Konflikten und so weiter. Und da, denke ich, muss man schon den Anspruch haben. Es geht mir, und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, den man machen muss, es geht nicht um eine Aktualisierung von alten Stoffen, sondern es geht darum, in diesen alten Werken auf Erfahrungen zu treffen oder also eine Aktualität herauszuarbeiten, wo sich dieses Werk mit unseren Erfahrungen berührt. Also das ist, denke ich, der Anspruch.
Der Anspruch, den kennt man ja auch aus dem Theater oder den könnte man auch auf dem Theater haben auch viele und was sollte man auch übrigens sonst für einen Anspruch haben, außer sozusagen es in die Aktualität hineinzuziehen, irgendwie verbindlich zu machen, was man da sieht und was ja erstmal und zwar hauptsächlich über die Musik, über die völlig antiquierten Geschichten, die da erzählt werden, über die ganz komischen Konstellationen, mit denen man sich kaum identifizieren kann, das kommt ja alles erstmal mit großem Abstand daher. So. Und anders als jetzt ein Theaterregisseur ist ja ein Opernregisseur gewissermaßen gefesselt. Durch die Musik kann er nicht so stark am Original herumfuhrwerken, wie das sonst so geht. Also wie das im Theater ginge. Also muss er in starken sozusagen Teilen respektieren, was der Komponist gegeben hat. Gut, man kann mal eine Wiederholung weglassen oder so etwas, aber man kann im Grunde nicht eine Arie kürzen oder so. Das passiert ja auch selten. Ja gut, aber es ist, sagen wir mal, eher die Ausnahme. Das heißt also, der Antiquitätsdruck, der Museumsdruck, der ist ja sehr groß. Und die Museumssehnsucht beim Publikum ist ja zum Teil auch sehr groß. Das heißt also, viele wollen in die Oper gehen und wollen genau das haben, nämlich dieses alte, schöne. Ja, also es gibt, ich glaube, der Konvitschny erzählt, dass wie La Bohème, glaube ich, bei ihm einmal endet, indem das Licht angeht. Also eben diese sterbende Frau auf der Bühne nicht mehr distanziert werden kann, sozusagen nicht mehr wie im Guckkasten angeguckt werden kann. Sie ist erleuchtet, wir sitzen im Dunkeln und wir können die Tränen dann irgendwie fließen lassen, sondern er macht sie auf einmal kalt, diese Szene, so habe ich das verstanden, und er raubt ihr sozusagen alles, ja, in Anführungszeichen, Schöne. Also wie... Ja, raubt ihr das falsche Pathos, genau. Ist das dann, ist die Arbeit der Regisseure dann, und das sagen ja auch einige ihrer Kritiker, dann auch sozusagen eine Arbeit an der Erkältung dieser heißen Stoffe? Also muss das abkühlen, muss das runtergestuft werden, oder heißt Aktualisierung auch, sie also lebendig werden zu lassen, wie du eben gesagt hast, was ich nicht so ganz verstanden habe, in irgendeiner emotionalen Weise?
Also die Emotion sollte unbedingt dabei sein, weil sonst, glaube ich, geht auch das Interesse verloren. Also die Frage, wie man die Aktualität eines Werkes herausarbeitet, ist natürlich das Komplizierteste überhaupt. Also ich kann das ganz andeutungsweise an einem Beispiel vielleicht veranschaulichen. Othello, eine Oper, die ich mal gemacht habe, wo ich versucht habe, diese Oberflächenhandlung, und das ist ja meistens, steht das in einem diskrepanten Verhältnis zu der Musikdramaturgie der Opern, also dass diese Oberflächenhandlung eine Strategie verfolgt, die in dem Fall von dieser Figur Jagos, der die Intrige da anzettelt, so durchgezogen wird als so Schicksalsdrama. Währenddessen ich versucht habe herauszuarbeiten, dass dieser Stoff oder das, was Verdi da verhandelt, eigentlich von einer Paranoia dieser Gesellschaft erzählt, die alle Figuren betrifft, mit Ausnahme vielleicht von Desdemona. Also das heißt, alle Männer in dieser Oper sind potenzielle Anwärter für diesen Beruf, für diese Stelle, die Othello zu Beginn der Oper einnimmt, also potenzielle Anwärter darauf, und alle sind auch potenzielle Anwärter auf diese Frau, auf Desdemona, weil Desdemona mit der Macht identifiziert ist. Und sodass nicht nur Othello aufgrund seiner Hautfarbe, sondern aufgrund einer bestimmten gesellschaftlichen Situation mit diesem Gefühl leben muss, er kann jeden Moment auch abstürzen. Also sein gesellschaftlicher Erfolg ist gefährdet. Und wenn man das dann auch auf diese anderen männlichen Gestalten in dieser Oper bezieht, dann hat man eine Lebenserfahrung, die sich durchaus, denke ich, mit einer unsrigen berühren kann. Und man ist nicht angewiesen auf diese individuelle, intrigante Figur Jagos, ja, wo die anderen Figuren so zu ohnmächtigen Marionetten werden. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist. Also so als Idee von einer Aktualisierung oder Aktualität in dem Stoff.
Wo man, wenn ich da noch nachfragen darf, also wo man mit Hilfe der Musik und aufgrund der Tatsache, dass über den Text, über das reine Libretto ja schon mal ein anderer Künstler drüber gearbeitet hat, eben eine Musik unterlegt hat und eventuell eine ganz neue Dimension eingezogen hat, die weit über das hinausgeht, was die Handlung so erzählt. Und wenn ein Regisseur zum Beispiel das nutzen kann, es wird vielleicht nicht überall so gleichmäßig gut gehen, dass man die Musik, das, was in der Musik erzählt wird, emanzipiert gegenüber dem, was sozusagen oberflächlich in den Programmheften als Handlung nacherzählt wird, das wäre eine Form der Aktualisierung schon.
Ja, also genau. Also das ist zum Beispiel interessant, die Figur der Desdemona, die immer so als engelsgleich und rein von Verdi komponiert ist auch, die habe ich als eine Evita genommen, also Frau von Peron, die eiskalt so eine Politik verfolgt hat, und also wo dieser Gesang eben sehr bewusst eingesetzt wird, um eine bestimmte Wirkung zu erreichen. So in dieser Weise eben eine vorliegende Musik uminterpretiert und also mit einem großen Gewinn. Also es war, die Sängerin war auch sehr froh, dass sie das nicht aus so einer unschuldigen, intuitiven und sehr weiblichen Position heraus machen musste, sondern sehr berechnend damit umgehen konnte.
Jetzt würde ich gerne doch noch mal auf dieses Titelbild kommen, denn da sehen wir eine Waschmaschine. Da drauf steht Skip, die Marke ist mir unbekannt. Und ich habe erst mal lange Zeit mir überlegt, was das jetzt eigentlich für eine Oper sein könnte. Es ist Werther. Das wäre mir ja so spontan nicht eingefallen. Und ich frage Sie, wie weit gehen Sie? Oder wäre das eine Aktualisierung, bei der Sie noch mitgehen? Oder ist das Titelbild gegen Ihren Willen auf das Buch gelangt?
Ja, ich finde, man muss ja, um ein Buch verkaufen zu können, auch ein bisschen marktstrategisch denken. Nein, aber ich finde das sehr, weiß nicht, ob Sie das alle schon gesehen haben. Ich finde das interessant als Diskussionspunkt. Also mit wie weit geht man, ist sicher die Waschmaschine gemeint, also im Sinne von einer aktuellen Bildhaftigkeit, also man findet sich ja da wieder.
Ich finde mich nicht.
Also man hat ja eine Waschmaschine zu Hause, so oder? Also es ist so. Also es ist jetzt kein Palast da drauf oder irgendwie.
Naja, es sind diese Gegenwarten, die eingeholt werden in diese Opern. Also bei Neuenfels waren es dann die Panzer, die bei La Forza del Destino fuhren. Da ist es die Waschmaschine. Zum Beispiel solche Brüche, dass man irgendwie ganz offensichtlich anachronistische Elemente hineinmontiert.
Ja. Aber diese Form der Aktualisierung meine ich nicht, weil es gibt Inszenierungen, die ein ganz modernes Outfit haben, also wo man wirklich denkt, das spielt im Heute, und sie sind aber ganz konservativ erzählt. Also da ist nichts in der Interpretation verändert worden. Ja?
Und also ich höre schon eine leise Skepsis gegenüber diesem Konzept hier heraus, ja?
Durchaus, ja.
Gut. Bei der dritten Auflage dann vielleicht mal ein neues Cover. Und ich komme deswegen darauf, weil nämlich in einem Interview auch der schöne Begriff die Regietheater-Brechstange benutzt wird. Und das ist ja nun diese ewige Debatte, bei der man diese Feindbilder hat, der konservative Opernbesucher und der genialische Regie oder Regisseur. Und ich denke mal, die Front muss man auch aufbrechen, oder?
Ja, würden wir ja alle gerne, aber es ist einfach schwierig. Und ich habe das Gefühl, im Augenblick ist wieder ein sehr konservativer Geist, herrscht wieder ein sehr konservativer Geist. Und es herrscht eine große Ratlosigkeit, wie man mit Oper weiter umgehen kann. Deshalb vielleicht ja auch mein Buch. Wenn man Opern heute so erzählen will, dass sie uns in einer sehr direkten Weise berühren sollen, wird es wirklich schwierig.
Das wäre jetzt nochmal die Frage nach dem Buch. Wie ist denn das entstanden? Also war das jetzt leicht, diese Leute zu treffen und sie zu interviewen? Haben die alle gesagt, ja, Antworten auf Fragen geben sei das Ideale, oder ich möchte gerne einen kleinen Essay einreichen stattdessen? Oder waren die, also gab es Probleme mit der Form, dieses Buch als Interviewserie zu machen? Gab es dann Probleme, die Gruppe der Leute zu bestimmen? Sollten noch Leute rein, oder welche sind dann zum Beispiel nicht drin?
Ja, Frauen. Ist eine Frau drin. Ich habe interessanterweise mehrere Frauen interviewt, unter anderem, das sage ich jetzt einfach, Frau Harms, also die Intendantin der Deutschen Oper. Mit der habe ich sogar zwei Gespräche geführt, und sie hat dann, nachdem das Interview auch ausgearbeitet war von mir, mir zurückgeschrieben einen lieben Brief, dass ich es nicht persönlich nehmen soll, aber sie hält das, was sie sagt, nicht für veröffentlichenswert. So sind die Frauen.
Das hat nie, ein Mann hat sowas nie gesagt.
Nein.
Ja.
Nein, ich hatte mit den jüngeren Regisseuren, die ich meistens alle persönlich kenne, denen hatte ich einen Text von mir zugeschickt, in dem ich mich um die Frage der Authentizität in der Oper bemüht habe, um den Begriff, und habe das sozusagen als Anstoß für ein, also als Gesprächsangebot unterbreitet und habe da eigentlich eine gute Resonanz gehabt. Also es ist ein großes Bedürfnis bei allen Regisseuren da, sich zu verständigen eigentlich, weil alle sind ein bisschen, also alle wissen nicht, wie es geht.
Ja. Und gleichzeitig sind es auch solche Menschen, die jetzt nicht üblicherweise noch selber Aufsätze oder Bücher schreiben. Das tun sie nur selten, oder?
Gar nicht.
Gar nicht, ja. Also das ist die einzige Form, auch wie man an sie rankommt und an ihr Denken rankommt. Ja.
Ich nehme mal die Gelegenheit wahr, also die Dame heißt Caroline Gruber und Stichwort Aktualisierung, das hat mich auch ein wenig erstaunt. Die vergleicht nämlich jetzt eine Gestalt Flaminia aus einer Oper von Haydn mit einem Song von Britney Spears. Und dann haben sie die Frage gestellt, warum macht man dann nicht Popopern? Und das geht auch durch das ganze Buch, dass man sich fragt, ja, ist denn nicht der Film oder das Fernsehen das Medium, dass das alles viel besser könnte?
Naja, wenn man es mit Oper auch machen kann, umso besser. Ja, Frau Gruber ist so eher, gehört mehr in die Richtung, also die steht ja auch dazu, dass sie gerne Stücke sehr stark in die Gegenwart zieht, und aktualisiert.
Aber ja. Du hast es doch auch mal gemacht in dieser einen Händel-Sache, ne? Wo dann die Musik ausging und dann wurde der Kassettenrekorder angemacht. Was war denn das? Xerxes, oder?
Das war Xerxes, ja.
Das war in Aachen, oder?
Ja, ja.
Und erzähl das nochmal kurz. Also doch bitte. Also ich meine, einen kleinen Einblick in so ein, wie kommt eine, jetzt auch stellvertretend, jetzt nicht unbedingt als persönliche Anekdote, sondern mal als so eine Art von Eingriffsaktualisierung.
Ja, also man muss dazu sagen, das wird auch eigentlich nur mit Barockmusik gemacht, weil Barockmusik sich am ehesten noch dazu eignet, weil es diese geschlossenen Nummern sind und also nicht durchkomponierte Partituren. Außerdem, weil es Aachen war oder weil ich den Dirigenten überreden konnte, da mitzuziehen, obwohl es schwierig war. An größeren Häusern bekäme man da größere Probleme. Ja, das war einfach der Versuch. Ich habe diese Welt um Xerxes als eine junge Welt als eine Welt von Jugendlichen gezeigt, die dann eben in einer Szene zusammenkommen und Party feiern. Und da gibt es eben auch Pop-Songs oder Rockmusik, die da reingeschnitten ist. Also, aber situativ. Also da gab es eine, Ghetto-Blaster, ja, auf der Bühne und da rauskam die Musik. Und dann ging das wieder in ein Rezitativ über. Und das hatte einen guten Effekt, dass man auch eben auf den Händel wieder, den Händel ganz anders gehört hat dann. Also es ist einfach nicht dumm, wenn man sowas macht. Es macht Sinn. Es ist natürlich immer die Frage, also bei Puccini oder Wagner oder Verdi, wie sollte das aussehen? Ja, da braucht man wirklich einen Komponisten an der Seite, der da mit denken würde, also dramaturgisch.
Ich würde gerne auch auf das Verhältnis zu den Sängern kommen. Also ich habe jetzt durch dieses Buch gelernt, dass Sänger vertraglich verpflichtet sind, das zu tun, was der Regisseur will. Stimmt das?
Ja.
Und wie geht das dann praktisch so vor sich?
Mit viel Ärger. Ja. Ja, also das ist ja immer die Notbremse, dass man sich dann beim Intendanten trifft und dann heißt es, dass entweder man trennt sich oder der Sänger lässt sich auf die Arbeit ein. Aber es ist natürlich ungünstig, wenn man auf so eine autoritäre Schiene dann zurückgreift. Man sollte schon Sänger versuchen zu überzeugen, ja, von dem, was man machen will. Das Problem bei Sängern ist einfach, sie sind am Text orientiert. Die sagen mir, aber da steht, ich nehme jetzt ein Schwert in die Hand oder ja. Und wenn er kein Schwert in die Hand nehmen darf, dann hat er ein Problem. Nicht alle, aber viele.
Das kann ja noch viel weiter gehen. Man erfährt dabei Herrn Konvitschny, dass er am schönsten eine Stelle findet in der Götterdämmerung, wo Brünnhilde ihren Slip auszieht. Seite 25.
Ich weiß. Ja. Ich habe die Inszenierung auch gesehen. Ja, das kann man aber jetzt nicht so rausgreifen. Das finde ich etwas polemisch. Nein, das, die Situation, ja. Es geht ja darum, dass sie den Gunther damit demütigen will. Und also das ist ja die inhaltliche Situation. Ja. Und insofern macht es auch Sinn. Also Konvitschny ist ein äußerst seriöser Regisseur und nein, das sind keine Gags oder es ist auch kein Effekt oder da soll auch keine Frau irgendwie denunziert werden, sondern die hat das damals sehr gerne gemacht. Also nein, nicht gerne gemacht. Außerdem behält die ihr Kleid an. Ja, also man sieht sie nicht nackt.
Der Hinweis auf diese sozusagen handfesten Schwierigkeiten ist ja nochmal ein Hinweis auf etwas, was die Oper natürlich in gewisser Weise mit dem Theater verbindet, aber die Oper hat das noch in sehr viel stärkerer Weise. Es sind unglaublich viele Leute involviert, bevor so eine Opernaufführung zustande kommt. Und es sind Leute mit sehr starken Meinungen involviert über das, was Kunst ist. Und insofern wohnt man, wenn man einer sozusagen innovativen Operninszenierung beiwohnt, wohnt man einem gesellschaftlichen Akt bei. Da haben wirklich Mini-Revolutionen stattgefunden, da haben sich Personen also bis zur Aufopferung irgendwie für irgendetwas eingesetzt. Alle sind fix und fertig im Grunde und machen das sozusagen dann auch in einem Bewusstsein so bei einer Premiere. Es weiß keiner mehr, was rechts und links ist, was gut und böse ist. Man hat es so durchgefochten und jetzt wird es dann einfach so auf die Bühne gestellt. Die konservativen die musiktreuen Dirigenten und die Orchesterleute, die ja bei manchen Inszenierungen auch einbezogen werden, je nachdem, wo der Regisseur kann ja auch manchmal bestimmen, das Orchester mehr oder weniger sichtbar zu machen, was auch passiert. Diese ganzen Leute, die hinter der Bühne sind, inklusive des Feuerwehrmanns, der dann da sitzt und aufpasst, wenn geraucht wird und solche Sachen. Also kann man das sagen, dass das auch ein bisschen das Spannende und der große Ernst ist, der bei diesen Opern Inszenierungen waltet, weil es jedes Mal wirklich gigantische Anstrengungen sind, eine Kunstidee, ein Kunstwollen auch durchzusetzen oder nicht nur durchsetzen im Sinne von, dass da einer eine Idee hat, sondern man muss es auch gemeinsam wirklich hinkriegen. Man muss da was machen und es bleibt nie spannungsfrei, nie, oder?
Ja, aber das würde ich von jedem Theaterereignis, also gut, weil du hast recht, in der Oper ist mehr Personal mit im Spiel, aber eine intensive Schauspielaufführung ist mindestens.
Ja, ich rede halt jetzt, also ich meine, wir haben ja normalerweise Wissenschaftler sitzen, die die Einsamkeit des Schreibtisches besser kennen als sonst irgendeinen Winkel der Welt und die solche Kämpfe auch zum Teil gar nicht überstehen würden, ja. Und die auch gar keine Lust haben, manchmal auch gar keine Ahnung haben, dass es überhaupt solche Kämpfe gibt. Ja,
ja, also in der Oper ist einfach das Problem, sind die Kollektive vor allem. Also das heißt, der Chor und das Orchester. Orchester, die im Graben sitzen, wissen meistens am besten, wie so eine Inszenierung ist. Und, also die haben, da gibt es sehr viele konservative Kräfte, muss man sagen. Also die einfach rekurrieren auf die Partitur und sagen, wir müssen es so machen, wie es da steht. Und ja.
Die Werktreue.
Ja. Dubiose, was immer das auch sein soll. Mhm.
Ich würde gerne noch. Gerade etwas trieselig. Ich würde gerne noch nachfragen, Sie haben ja hier ein relativ fixes Repertoire. Da kommen eben Verdi und Wagner und Puccini und dergleichen Autoren vor. Es kommen sehr wenig moderne Autoren vor oder Komponisten, ich glaube zwei.
Das können wir nochmal als Hinweis geben. Das Buch hat nämlich hinten Register, mehrere. Ja. Es hat ein Werkregister und ein Komponistenregister und ein Namenregister oder so etwas. Ja. Also man kann auch von dort dann nach vorne in den Text einsteigen und gucken, wo von was die Rede ist. Und im Übrigen, wenn ich das richtig gezählt habe, sind das etwas über 80 Werke, die insgesamt in sowas vieles, weil der Kanon der gespielten Werke ist liegt bei 30, ja.
Aber ich gehe doch nochmal darauf zurück, ist das eine bewusste Auswahl oder gibt es zu wenig moderne Stücke oder ist das zu speziell?
Es gibt zu wenig gute moderne Stücke. Mhm. Also die Oper ist einfach Anfang des 20. Jahrhunderts in die Krise geraten und das hat viele sehr komplexe Gründe, über die wir jetzt hier nicht unbedingt sprechen müssen. Jedenfalls sind danach Werke entstanden, also man kann es an beiden Händen abzählen, die was taugen.
Wie beurteilen Sie das eigentlich?
Wie ich das beurteile? Ja. Also wie ich mir erlaube, so ein Urteil zu fällen. Die Spielpläne beweisen das, also weil es wird ja immer wieder der Versuch gemacht, diese bekannteren Namen, sei es Benjamin Britten oder Henze oder so, durchzusetzen und sie halten sich nicht auf den Spielplänen, was durchaus ein Argument ist, also weil die sogenannten unentdeckten Werke der Vergangenheit sind, es war gerade in Berlin die Traumgörge von Zemlinski. Es wurde, weil Frau Harms hat es als Programm, also Werke zu entdecken, Werke der Vergangenheit, es wurden ja unendlich viele Opern geschrieben. Und es gibt einfach Gründe, warum diese Opern nicht überlebt haben. Und im 20. Jahrhundert, das klingt jetzt halt sehr unseriös, wenn ich da so ein Urteil fälle, aber
das Gute setzt sich durch.
Also zum Beispiel Franz Schreker wurde entdeckt.
War eine Renaissance, eine kurze.
Genau, aber hat nichts weiter geführt. Nein. Es wurden aber mehrere Opern von ihm aufgeführt.
Ja, klar.
Und bedeutenden Inszenierungen. Ja. Also sehr beeindruckende
Stücke. Herr Neuenfels, die Gezeichneten in Frankfurt.
Das werde ich nie vergessen. Ja. Also diese erste Szene oder ich weiß nicht, dieser Aktschluss in der Küche, wo eine Szene zwischen dem Künstler und einer der Hausherrin oder so der jungen Frau ist. Und der Künstler ist in sie verliebt, aber ist eben auch irgendwie behindert oder irgendwie schwieriger, gehemmter Charakter und so weiter. Und dann gibt es diese grell ausgeleuchtete, weiß gekachelte Küche und dann diese spätromantische Musik, die von sehr viel tiefer Empfindung spricht. Und dann setzt sie sich, weil sie hier zu Hause ist, setzt sich so hin und legt die Füße auf den Tisch. Ja, so auch die Geste, ich bin hier zu Hause. Und er kommt ihr dann, und das sagt uns eigentlich nur die Musik, kommt ihr dann irgendwie so nahe, dass er dann auch sich traut, diese Füße auf den Tisch von der anderen Seite zu legen. Und das, also das hat man in der Oper noch nie gesehen. Also so ein Bild war überhaupt noch nie da in einer weißen, kachelnden Küche. Ja, damals. Das war in den späten 70ern oder sowas.
77, ja.
Ja. Jedenfalls weiß ich noch, dass alle den Atem angehalten haben. Ja, und wir waren natürlich oben auf den billigen Plätzen und dann gab es mindestens 5 Minuten lang Bu und Bravo gegeneinander. Aber die Bravos haben dann da gewonnen, ja.
Ja, aber das war, weshalb du dich auch so lebhaft daran erinnerst, denke ich, das war einfach eine Zeit, diese 70er Jahre, wo dieses sogenannte Regietheater durch Hans Neuenfels, Ruth Berghaus und andere große Namen besonders an der Frankfurter Oper ins Leben gerufen wurde. Und ohne, dass das jetzt eine Schule gebildet hat, also wie die Felsenstein-Ästhetik oder so. Aber da wurde wirklich, das war wirklich mit einem innovativen Gestus behaftet. Und seit dieser Zeit, also die letzten 30 Jahre, ist das eigentlich immer weiter imitiert worden. Also diese Bühnensprache, diese Art von Aktualisierung, ja, und hat eben an Kraft verloren oder an Wirkkraft oder an Aussagekraft. Ja. Und da würde ich sagen, muss man heute die Krise der Oper ansiedeln. Wie geht man ästhetisch neu wieder damit um, sodass man wieder neu hinschaut?
wie, ich würde Sie gerne noch befragen nach dem ganzen Phänomen Wagner Bayreuth und der Tatsache, dass ja nun seit Heiner Müller dort auch Opernregisseure oder Musikdramaregisseure agieren, die dafür eigentlich nicht ausgebildet sind. Ist das für Sie ein Ärgernis oder?
Kein Problem. Aha. Warum sollte das ein Problem sein?
Naja, Sie haben nun immerhin in Musikwissenschaft promoviert und wir haben uns hier verständigt, dass das alles eine sehr hochkomplizierte Sache ist. Also ich kann es von mir aus schlecht beurteilen.
Musik ist eben sehr affektgeladen und kann, glaube ich, sehr gut verstanden werden, ohne dass man weiß, um welche Modulation es sich da handelt oder also, dass man es, ich denke, Musik muss man nicht wissenschaftlich analysieren können, ohne sie zu begreifen.
Vorhin hat sie die Episode von Neuenfels, sagst du doch.
Neuenfels inszenierte die AIDA in Frankfurt und rief Michael Gielen vor ans Dirigentenpult: Michael, da kommen jetzt 10 Zentimeter Musik, was soll ich da machen?
Das war diese berühmte AIDA-Inszenierung, wo der Triumphmarsch so ausgeführt wurde, dass die Bühne aufging und der Chor war aufgestellt im direkten Spiegelbild. Also man sah vom Zuschauerraum in genau denselben Raum gespiegelt noch einmal und da brüllte einem der Chor entgegen. Also man sah eben nicht diese fantastische Szene mit den Elefanten und so weiter, die sonst immer so teuer in Verona aufgefahren werden, sondern man sah plötzlich diesen Spiegel. War sicher auch ein Mittel, was man danach nicht mehr einsetzen konnte. Ja,
ja, also diese AIDA von Neuenfels ist nicht umsonst so legendär heute, weil die hat einfach Zeichen gesetzt, also mit Oper neu und anders umzugehen für die damalige Zeit, also für die 81 war AIDA. Aber danach ist das stagniert. Also das wurde dann endlos oft kopiert, diese Art des Zugriffs auf Oper. Und heute sind wir
immer noch nicht weiter.
Nicht weiter.
Nein. Ich will nur sagen, wir haben doch auch ein Saalmikrofon oder so etwas, ja. Jetzt sehe ich gerade, wenn jemand die Hände hebt. In der ersten Reihe ist das der Fall, auch weiter hinten vielleicht. Nur die erste Reihe, bitte.
Da. Ja, also ich möchte vielleicht vorausschicken, dass ich keine Operngängerin bin, aber mich interessiert jetzt schon nochmal, worin besteht nun die Krise der Oper? Ist es das, was Sie zum Schluss gesagt haben, dass also Opern im 20. Jahrhundert neue Opern nicht angekommen sind? Oder ist es das Phänomen, dass niemand mehr in die Oper geht oder dass die Opern nicht interessant sind oder dass nichts Neues bei der Inszenierung von alten Opern besteht? Das würde mich jetzt schon nochmal interessieren.
Also die Opern sind gut besucht, das ist nicht das Problem. Das heißt, von daher gibt es gibt irgendein Interesse, das zum Teil natürlich sehr äußerlich ist. Oper hat sehr viel mit Repräsentation zu tun. Man führt seine Freundin oder seinen Freund gerne in die Oper, also oder hat ein Abo. Also ja, sie lachen, aber das ist für viele ein Argument. Also und in Berlin gibt es 3 Opernhäuser, die eigentlich sehr gut besucht sind. Warum? Weil so Touristengruppen, also man gönnt sich einen Abend in der Oper. Ja, kann man ein schönes Kleid ausführen und so. Das soll ja auch nicht verachtet werden. Das ist kann ja ein Argument sein. Die Krise, glaube ich, hängt damit zusammen, dass dieses kleine Repertoire, und es sind wirklich letztendlich 30 Opern, die im Spielplan rauf und runter in ganz Deutschland immer wieder neu inszeniert werden, dass die die bräuchten eine Pause. Also man kann sie, also ich habe Butterfly habe ich 12 Inszenierungen gesehen. Also irgendwie, es wäre ein Horror, sie noch einmal inszenieren zu müssen. Weil, also verstehen Sie, also die Lesarten oder das Herausarbeiten von Widersprüchen oder von Disparatem und so, das hat auch irgendwann eine Grenze. Und es ist leider im 20. Jahrhundert, aber es gibt dafür Gründe, nicht weitergegangen mit der Oper.
Kurze
Frage. Ich bringe das Gegenbeispiel No-Theater etwa in Japan. Da gibt es einen Kanon, der auch immer wieder gespielt wird. Da gibt es zwar auch Tendenzen, das neu zu bearbeiten, aber das ist überhaupt kein Problem, dass das immer wieder auf ähnliche oder sogar gleiche Weise aufgeführt wird. Im Gegenteil, je ähnlicher und je gleicher es ist, desto besser ist es.
Yes.
Ist es der Neuheitswahn oder ist es die Krise vielleicht der Opernregisseure?
Nein, das ist die deutsche Tradition. Also das ist ja noch nicht mal in England oder Italien oder Frankreich so. Da können Sie ja Oper sehen, wie man das auch vor 100 Jahren schon gesehen hat. Also da wird es ja so gemacht, das hat mit Brecht zu tun, das hat mit Schiller zu tun, das hat einfach mit der deutschen Theatertradition zu tun, die, und das ist ja ein ganz großer Wert, also eine Form der Auseinandersetzung mit Werken sucht, die ja die in erster Linie dadurch bestimmt wird, dass man sich selber einbringt, ja, als Interpretierender. Also das Gegenteil von No-Theater, ja.
Noch eine Fußnote. Einer der Regisseure hat vorgeschlagen, man solle jetzt 5 Jahre lang kein Werk mehr spielen, was vor 2000 erschienen ist. Das wäre natürlich dann die Radikalkur gewesen.
Ja.
Ja, dann.
Aber ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage jetzt beantwortet habe, aber. Ja.
Ich weiß immer noch nicht so richtig, was die Krise ist.
Die Krise ist, dass man.
Vielleicht gibt es ja keine Krise.
Doch, die gibt es. Also die gibt es zum Beispiel, die gibt es in der Ästhetik. Ja, also das Problem ist, dass wir heute, und das ist ein Unterschied zum Beispiel zu den 70er Jahren, keine Konsensfähigkeit mehr haben. Also wir haben keine Deutungshoheit mehr als Regisseure. Heutzutage regt sich ein Publikum auf darüber, dass man eine eigene Sicht auf ein Werk hat. Das war vor 30 Jahren nicht so. Da war man als Regisseur verpflichtet, eine eigene Sicht herauszuarbeiten. Heute sagt mir ein Publikum, wieso soll ich mir diesen Don Carlos anschauen? Ich sehe den ganz anders. Ja? Und also da wird meine Position als Regisseurin, als Leserin der Partitur total herabgewürdigt. Also die ist nicht mehr interessant. Ich muss heute in eine Kommunikation treten mit einem Publikum. Ich muss es verführen zu meiner Sichtweise. Früher habe ich das denen vorwerfen können. Ich habe gesagt, nimm, friss oder stirb. Doch, es war so. Frau Berghaus hat Inszenierungen gemacht, die hat kein Mensch verstanden. Ich bin 5-mal hineingegangen. Nein, es war ein hochkompliziertes Zeichensystem mit Verweisen und so, also extrem abstrakt. Und die Leute, weil Berghaus dann eben zu Recht so einen großen Namen hatte, hat das Publikum das akzeptiert oder sich selber herausgefordert gefühlt, es zu verstehen. Aber mit dieser Haltung würde man heute keinen Stein auf den anderen kriegen.
Also das ist jetzt der Regisseur als Dienstleister?
Nicht unbedingt. Also das Problem ist, dass man heute als Regisseur mit einer anderen Haltung an eine Produktion herangehen muss. Man muss im Dialog mit dem Publikum versuchen, das Publikum zu verführen, zu irritieren, zu anzuregen, eigene Fantasien zu entwickeln und.
Ja, das ist doch eine schöne Aufgabe.
Das ist eine schöne Aufgabe.
Sie sagen das so melancholisch.
Nein. Ich finde auch, so gesehen, das ist nur sehr, sehr schwer und hätte auch radikale Konsequenzen im Umgang mit Partituren.
Ja, ich wollte doch noch mal auf Ihre Dissertation kommen, die sich ja mit Verdi und Don Carlos beschäftigt. Ja. Und das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Ja, ich bin nun mal Germanistin, deswegen muss ich mich für sowas interessieren. Wie ist es eigentlich bei Ihnen gekommen, dass Sie dann von dieser wissenschaftlichen Beschäftigung hin zu dieser offenbar sehr aufreibenden Regiearbeit gekommen sind? Und kann man das lernen?
Was kann man lernen?
Regisseur zu sein.
Nein, ich unterrichte es in Berlin, ja. Und glaube aber nicht, dass man es lernen kann. Und vor allem, dass man es nicht lehren kann. Also die Wissenschaft hat mich einfach wahnsinnig gelangweilt. Das war nicht mein Ding. Regisseur werden, ich bin froh, dass ich eine Quereinsteigerin bin. Ich war ja Dramaturgin und habe unter der Arbeit dann gelitten, weil, das klingt jetzt so blöd, aber also wenn ich halt in der Auseinandersetzung mit Regisseuren gesehen habe, was die gemacht haben und so, wollte ich auch immer eigentlich.
Das ist doch das Schicksal des Dramaturgen.
Meistens, ja. Gibt einige Ausnahmen. Und ja, wie gesagt, also ich habe mit vielen jungen, begabten Regiestudenten zu tun in Berlin und man kann sie nur begleiten. Also man kann beschreiben, was sie machen und mit ihnen darüber sprechen.
Sie haben sich das so im Selbststudium angeeignet.
Ja.
Ja. Und dann, das ist jetzt auch noch eher Sie persönlich betreffend, Sie sind ja nicht fest an Theatern oder Opern gewesen, oder?
Also ich war in Darmstadt 5 Jahre
ja.
als Dramaturgin und Regisseurin. Mhm. Und das war eine gute Lehrzeit, ja.
Und danach wollten Sie frei sein, oder?
Ja, ich musste, also weil ich hatte dann zu viele Aufträge und konnte nicht mehr.
Ja.
Also das hätte keinen Sinn mehr gemacht, am Theater zu bleiben, an einem als Dramaturgin.
Und jetzt innerhalb dieses Repertoires, haben Sie da besondere Lieblinge oder auch Opern? Sie haben das eben bei Butterfly gesagt und Sie sagen, Gottes Willen, nie wieder. Oder muss man sich mit allem gleichermaßen einlassen?
Ja, also ich finde das, also ich habe zum Beispiel sehr spät erst Janacek für mich entdeckt als einen ganz großen Opernregisseur. Und so, also insofern bin ich immer froh, wenn man mir Sachen anbietet, die ich noch nicht kenne und also kennen im Sinne von noch nicht gemacht irgendwie. So kennen tut man sie ja, die Sachen. Und auf Entdeckungsreise zu gehen.
Wir würden jetzt hier das Gespräch sozusagen auf der imaginären Couch beenden und in die sozusagen die lockere Runde überführen, auch weil wir heute mal aus bestimmten Gründen lieber eben 10 als etwas später aufhören und mit dem Mikrofon Schluss machen. Wir bedanken uns recht sehr bei Barbara Bayer. Und beim nächsten Mal, das ist ja dann vor der kleinen Sommerpause im Juli mit Pirmin Stickler-Weithofer und der Philosophiegeschichte, ein sehr interessantes, wie ich finde, sehr schlechtes Buch. Darauf freuen wir uns dann in der Diskussion. Da werden wir dann auch schon verkünden können, wie es weitergeht. Wir haben ganz bedeutende Termine schon bis 2008 festgelegt. Also danken auch für Ihr Interesse und dann eben jetzt guten Abend. Thank you.